versucht nicht den perfekten theoretischen Plan aufzustellen. Versucht erstmal irgendwo, auch vielleicht beim Thema Geldanlage, unabhängig von Immobilien, ins Machen zu kommen. Und der Zins ist zweitrangig. Wenn du halt so langsam bist, dass du den Zuschlag nicht bekommst, dann nützt dir halt auch der beste Zins.
Willkommen zurück zum Jungen Investor Podcast. Ich freue mich heute, die zweite Folge mit Ricardo aufzunehmen. Wir sind heute im Deep Dive und steigen ein bisschen tiefer ein. In der ersten Folge haben wir schon über seinen Werdegang was erfahren, über Baufi Deutschland, die Firma, wo er auch Geschäftsführer mit ist. Und ja, lass uns doch heute mal etwas tiefer einsteigen zum Thema Kalkulation und ja, was ich eigentlich alles brauche für die Kalkulation, aber auch warum ich denn die Kalkulation, die Unterlagen alle brauche, oft ja, um sie einzureichen und vielleicht gar nicht selber mehr unbedingt anschaue. Wie kalkulierst du ein Objekt oder wie empfiehlst du deinen Kunden auch, ein Objekt zu kalkulieren?
Also ich denke, das Wichtigste ist erstmal zu wissen, welche Kaufnebenkosten eigentlich auf mich zukommen. Also der Kaufpreis, der irgendwo im Internet oder wo auch immer steht, das ist ja nicht alles. Und zusätzlich kommt ja noch hinzu irgendwo die Grunderwerbsteuer, die ja je nach Bundesland, in welchem man investieren möchte, variiert zwischen 3,5 und 6,5% des Kaufpreises. Dann gibt es ja noch die Kosten für, ja, mit dem Makler, ob man dort zusammenarbeitet, was ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen kann, weil diese Leute auch sehr gut vernetzt sind und da oft auch Deals an Land ziehen können, auch verhandeln können für einen selber, die man vielleicht so gar nicht aus eigener Fähigkeit heraus bekommen hätte. Und solche Punkte wie auch ja, Eintrag im Grundbuch, Beurkundung beim Notar, alles drum und dran, wo man ja irgendwo immer sagt, so zwischen 9-12% des Kaufpreises an Kaufnebenkosten sind normal. Aber da hört es ja auch nicht auf, weil das ist ja bisher sehr simpel. Das kann man sich ja relativ schnell zusammenrechnen und das merken wir auch immer so in der Baufi-Beratung bei uns, dass das ja irgendwo dann noch so ein kleiner, ich würde es mal sagen, Faktor X im Hintergrund schlummert, der ja auch super relevant ist, was Kosten angeht, die entweder sofort beim Kauf anfallen oder auch kurz- oder mittelfristig irgendwo sehr relevant werden. Und da muss man sich immer zuvor überlegen, was ist dieser Faktor X? Wie ich den jetzt persönlich ermitteln würde, kann ich ja gleich noch ein bisschen darauf eingehen. Aber natürlich auch, wenn man da irgendwo eine Größenordnung hat, dann muss man sich die Frage stellen, habe ich das Eigenkapital, um diese Kosten auch noch zu tragen? Habe ich das Eigenkapital nicht, dann muss ich das bei meiner Finanzierung mit einkalkulieren. Und in beiden Fällen muss ich mir dann überlegen, macht es trotzdem noch für mich aus Rendite-Gesichtspunkten Sinn, dieses Investment zu tätigen? Und deswegen lass uns gerne vielleicht einfach mal über diesen ja, ominösen Faktor X sprechen. Es gibt ja super viele Unterlagen, die relevant sind, wenn man sich eine Immobilie anguckt. Das sind ja Themen wie wie Teilungserklärung, wie das Grundbuch, wie bestehende Mietverträge, alles drum und dran. Aber was ich auch immer sehr wichtig finde, und das ist halt auch das, wo ich diesen Faktor X für mich versuche rauszuziehen, sind einmal die Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen, als auch der Wirtschaftsplan. Wir können ja vielleicht erstmal starten mit den letzten drei Protokollen. Das ist auch so eine super krasse Empfehlung, was ich jedem sage, schaut, bevor ihr überhaupt weiterguckt, immer da rein, weil in diesen Protokollen kriegt ihr einen guten Einblick, was passiert eigentlich so hinter verschlossenen Türen. Gibt es da irgendwo Probleme innerhalb der Eigentümergemeinschaft, wo man vielleicht solche Dinge liest wie auf dem Flur riecht es immer nach Urin oder der Nachbar ist mal total laut, da gibt es irgendwie Lärmstörungen, weil das ist ja, wenn ihr selber einziehen solltet, für euch relevant oder halt auch, wenn ihr vermieten möchtet, für potenzielle Mieter, total wichtig, dass es da einfach keine Probleme gibt, wegen einfach Lärmbelästigung. Aber es gibt halt auch immer dort Informationen für anstehende Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen. Das heißt, wenn das Dach neu gemacht werden muss, dann steht das meist in diesen Protokollen mit drin, weil das in der Gemeinschaft besprochen wird, was kostet das Ganze und wie soll das Ganze auch finanziert werden. Und wenn ihr da drin solche Punkte seht, wie das Dach muss neu gemacht werden, Kostenvoranschlag sind 100.000 Euro beispielsweise und ihr wisst, in der Rücklage in der Eigentümergemeinschaft sind 30.000 Euro drin, dann fehlen ja irgendwo 70.000 Euro. Und wenn man jetzt mal da in der Theorie von ausgeht, dass in dieser Eigentümergemeinschaft vielleicht 7 Einheiten drin sind, die jetzt auch alle in der Theorie die gleiche Größe haben, dann sind das ja irgendwo 10.000 Euro pro Einheit, die da fehlen, die also als Sonderumlage, als sogenannte Sonderumlage, zusätzlich von den Eigentümern bezahlt werden müssen. Und wenn ihr seht, dass in den Protokollen drin steht, kurz- oder mittelfristig muss das Dach erneuert werden und die Rahmendaten sind so wie gerade eben beschrieben, dann wisst ihr, okay, da kommen 10.000 Euro Kosten auf mich zu, die einfach nicht in der Rücklage drin sind. Das heißt, das muss ich privat durch Eigenkapital einsetzen oder halt schon direkt zu Beginn irgendwo mitfinanzieren. Wenn ihr das nicht seht und das nicht berücksichtigt, dann kann das echt es kann euch in finanzielle Schwierigkeiten bringen, je nachdem, wie hoch diese Summe auch sein mag. Also das seht ihr auf jeden Fall in den Protokollen oder auch, wenn vielleicht die Elektrik im gesamten Haus neu gemacht werden muss, die Heizung muss neu gemacht werden. Das sind ja auch nicht günstige Dinge und das immer bitte berücksichtigen und dann auch, wie hoch ist die Rücklage und was können da gegebenenfalls für Sonderumlagen auf einen zukommen. Das sind Punkt Nummer eins der Unterlagen und das zweite für diesen Faktor X ist, denke ich, sind die Wirtschaftspläne, weil dort kann ich sehen, welche laufenden Kosten auch auf mich zukommen. Also diese typischen Betriebskosten, was muss ich davon aus eigener Tasche bezahlen? Also als Vermieter, was kann ich nicht auf den Mieter umlegen? Deswegen sprechen wir hier auch von den sogenannten nicht umlagefähigen Betriebskosten, Kosten, die ich nicht umlegen kann auf Mieter, die muss ich selber bezahlen, und von Kosten, die der Mieter halt jeden Monat übernimmt. Das sind die sogenannten umlagefähigen Betriebskosten. Und da kann ich halt auch immer ein schönes Gefühl dafür bekommen, ja, was muss monatlich eigentlich, oder beziehungsweise ich weiß, welche Miete kommt rein, ich weiß durch diesen Wirtschaftsplan auch, welche Zahlungen gehen jeden Monat wieder raus, was bleibt denn da irgendwo als Puffer hängen, um dann auch erstmal eine Größenordnung zu haben. Beispielsweise, da bleiben jetzt nach Abzug der Betriebskosten 400 Euro monatlich hängen, dann weiß ich, okay, meine Kreditrate sollte jetzt nicht deutlich über 400 Euro liegen jeden Monat, damit ich nicht aus eigener Tasche drauf zahle. Und das denke ich so der Kurzabriss, also einmal Protokolle, um zu gucken, welche hohen Kosten kommen vielleicht einmalig, kurz- oder mittelfristig auf mich zu, für den Faktor X, und zum anderen für die Kalkulation, welche laufenden Kosten kommen auf mich zu. Und das finde ich in dem aktuellen und auch zukünftigen Wirtschaftsplan raus.
Okay, dann habe ich alle Nebenkosten kalkuliert. Ich habe den Faktor X, den ich einschätzen kann. Da hast du schon gesagt, den kann ich mitfinanzieren. Jetzt vielleicht mal, ohne tiefer auf die Unterlagen einzugehen, sondern eher bei diesen Nebenkosten und Finanzierung zu bleiben. Man kann ja mit unterschiedlichen Prozentsätzen finanzieren, im Sinne von, ich kann 90% des Kaufpreises finanzieren. Viele sagen ja, gerade wenn man als Kapitalanleger unterwegs ist, 100% vom Kaufpreis möchte ich finanzieren. Und manche finanzieren auch 110% vom Kaufpreis. Das bedeutet ja, plus minus die Nebenkosten noch mitfinanziert. Kannst du da vielleicht mal kurz vielleicht aus deiner Erfahrung erzählen, was ist da so gang und gäbe? Was ist vielleicht auch eine Empfehlung, die du geben würdest? Und ja, gibt es irgendwie einen Kniff, wo du sagst, hey, so könnt ihr möglichst wenig Eigenkapital oder braucht wenig Eigenkapital mitbringen?
Also wir haben ja zwei Strategien, die wir da, denke ich, unterscheiden müssen. Strategie Nummer eins ist, dass man sagt, mir ist total wichtig, dass ich einen möglichst hohen Überschuss jeden Monat habe. Und wenn ich das als Ziel habe, dann kann die Strategie sein, dass ich sage, ich setze möglichst viel Eigenkapital ein, damit einfach mein Kredit so gering wie möglich ist und damit auch meine monatliche Rate so gering wie möglich gehalten wird. Das wäre Strategie Nummer eins. Hat aber den großen Nachteil, dass je mehr Eigenkapital ich einsetze, desto geringer wird dann tendenziell auch meine Eigenkapitalrendite, die ja auch gerade für Investoren irgendwo sehr relevant sein kann als Kennzahl. Die andere Strategie ist, dass ich sage, Überschuss ist mir gar nicht so relevant, sondern ich möchte halt richtig hebeln. Also ich möchte, dass die Rendite auf mein Eigenkapital, was ich einsetze, möglichst hoch ist. Und dann ist da natürlich irgendwo die Empfehlung zu sagen, okay, so viel wie nötig, aber auch dann nicht mehr eingesetzt. Um das Thema vielleicht auch für die Zuhörer nochmal so ein bisschen ganz kurz anzureißen, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe für 100.000 Euro und wir lassen jetzt mal die Kaufnebenkosten außer Acht, um das Beispiel simpel zu halten, und ich habe jedes Jahr eine Kaltmiete von 5.000 Euro, dann setze ich in dem ersten Beispiel alles das Eigenkapital ein, Kaufpreis 100.000, 100.000 Euro Eigenkapital, kriege ich dafür jedes Jahr eine Kaltmiete von 5.000 Euro ausgeschüttet, dann ist irgendwo da meine Bruttorendite 5%, also ganz, ganz simpel betrachtet. Und wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich setze nur 10.000 Euro Eigenkapital ein und nehme 90.000 Euro in Kredit auf, zu beispielsweise 3% Zinsen, dann wäre das ja Zinskosten jedes Jahr von 2.700 Euro. Und diese Zinskosten, die schmälern ja die Kaltmiete, die jedes Jahr bei mir aufs Konto fließt. Also wir haben in dem Beispiel dann auch 5.000 Euro, die jedes Jahr aufs Konto fließen, muss davon aber diese 2.700 Euro Zinskosten abzahlen, sodass dann nur noch 2.300 Euro überbleiben, wenn ich die Rechnung so rechne. kann man natürlich sagen, ist natürlich dann weniger als wie zuvor die 5.000, jetzt noch 2.300 Euro. Aber in dem Beispiel habe ich auch keine 100.000 Euro Eigenkapital eingesetzt, sondern ja nur 10.000 Euro und habe jetzt für 10.000 Euro nach wie vor trotzdem noch diesen rechnerischen Ertrag von 2.300 Euro, sodass im Grunde meine Bruttorendite von zuvor 5% auf jetzt nunmehr in dieser Wischiwaschi-Rechnung auf 23% gestiegen ist. Aber das ist ja so der Hintergrund, warum man das Ganze macht. Was wir empfehlen bei Bau für Deutschland ist, grundsätzlich schon immer die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital einzusetzen. Also diese 9-12% des Kaufpreises, um einfach die Finanzierung auf solide Beine zu stellen. Und aber auch, dass die Banken die Finanzierung genehmigen, was ja auch total wichtig ist, weil es bringt einem ja auch nichts, da die coolste theoretische geleveragte Eigenkapitalrendite ausgerechnet zu haben, wenn die Bank am Ende sagt, okay, das begleiten wir einfach nicht, weil die Bonität nicht stimmt, dann hat ja gar keiner was gewonnen. Deswegen solide ist es schon immer, Kaufnebenkosten des Eigenkapital zu bezahlen. Wenn du jetzt natürlich irgendwo ein Depot hast, wo eine Million Euro an Cash drin liegt und du sagst, das ist für mich eine Sicherheit, ich will das da drin überlassen und trotzdem möchte ich jetzt vielleicht 112% finanzieren, dann geht das natürlich auch. Dann musst du da auch jetzt nicht zwingend Eigenkapital einsetzen, oder wenn du jetzt jeden Monat in der Theorie, weiß nicht, 10.000, 15.000 Euro verdienst, dann brauchst du auch kein Eigenkapital, wenn halt alles drumherum passt. Es gibt halt keine Finanzierung von der Stange. Muss ich mir das Große und Ganze angucken, aber man sagt schon so, für den Durchschnittsinvestor empfiehlt es sich, zumindest mal die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital einzusetzen, ja.
Okay. Und gibt's für dich irgendwie Tipp aus deiner Sicht, um vielleicht eine möglichst, ich weiß gar nicht das deutsche Wort, favorable, möglichst vorteilhafte Finanzierungskondition zu bekommen? Also woher die Frage kommt, ist ein bisschen, was ich jetzt oft höre, ist, die einen werben damit oder haben vor allem gerade in den letzten Jahren bei der Niedrigzinsphase geworben und jetzt immer noch, ohne Eigenkapital eine ganz geringe Zuzahlung im Monat kannst du eine Immobilie kaufen. Die anderen sagen, überhaupt um eine Immobilie zu kaufen, brauchst du wenigstens 2.500 Euro reguläres Einkommen jeden Monat. So ein bisschen, da bewegt sich das so ein bisschen, diese Mythen oder auch diese Werbung vielleicht. Hast du da eine Einschätzung zu, was ist für dich so, was sind so die Benchmarks, wo du sagst, hey, die Person ist finanzierbar? Und das ist vielleicht ein Tipp, um hier auch nachhaltig, langfristig Investor zu werden. Kurze Unterbrechung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gerne eine Bewertung da. Und nicht vergessen, abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Und folg mir bei Instagram @derimmostudent.
Ja, also ich denke, dass das Wichtigste ist, dass man mit seiner Finanzierung, die man abschließt, ruhig schlafen kann. Also auch wenn jetzt, sag ich mal, die Benchmark, jemand sagt, 2.000 Euro Nettogehalt, das geht klar. Du dich aber damit so unwohl fühlst, weil du denkst, ich kann da jetzt monatlich vielleicht gar nichts mehr sparen, weil diese Rate einfach so irgendwo mein Überschuss auffrisst, dann ist das vielleicht eine Benchmark, die genannt wird, die auch in der Praxis funktioniert mit den Banken, aber trotzdem kannst du nicht ruhig schlafen, hast ein ungutes Bauchgefühl und dann ist das für dich nicht die richtige Finanzierung. Also es gibt nie die allgemein gültige Empfehlung bei Finanzierung. Das muss immer zu einem selber passen, das muss zu den eigenen Erwartungen, zu eigenen Vorstellungen passen, zu eigenen Zinserwartungen vielleicht auch. Gerade was so das Thema Zinsbindung angeht. Also möchte ich jetzt den Zins, den ich heute unterschreibe, für die nächsten 5 Jahre sichern, möchte es für die nächsten 10 oder auch vielleicht für die nächsten 30 Jahre sichern. Das hängt ja auch viel damit oder geht damit einher, wie sehe ich die Zukunft? Glaube ich, dass die Zinsen jetzt kurzfristig wieder extrem fallen werden? Glaube ich, dass die Zinsen wieder steigen werden? All das muss dann natürlich berücksichtigt werden. Also 2.500 Euro netto, das ist, denke ich, eine gute Größenordnung, ab der alles da möglich ist, natürlich in einem gewissen Rahmen. Wir haben bei uns zum Beispiel auch auf der Internetseite baufi-deutschland.de einen Budgetrechner hinterlegt, wo man auch einfach mal so ein bisschen mit den Zahlen spielen kann, kalkulieren kann, was so der Kaufpreis, was kommt für Kaufnebenkosten auf einen zu, was wird da irgendwo so die monatliche Ratenhöhe sein, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was kommt bei mir jeden Monat vielleicht an Gehalt rein, was habe ich so für Fixausgaben, was bleibt über und bis zu welchem Kaufpreis kann ich da überhaupt suchen. Das kann man sich alles mal durchkalkulieren. Aber meine Empfehlung ist, sich gar nicht auf irgendwelche Benchmarks zu versteifen, weil irgendein Externer einem das rät, sondern Know-how aufzubauen, dass man ein solides Fundament an Wissen hat, um selber für sich individuell beurteilen zu können, ist das jetzt eine gute Finanzierung für mich persönlich und ist das für mich ein gutes Investment, mit dem ich ruhig schlafen kann. Und dann ist auch egal, was die Benchmark sagt. Wenn die Benchmark sagt, ich brauche 2.000 Euro Nettoeinkommen und ich habe jetzt vielleicht ein Nettoeinkommen von 3.500 Euro, dann heißt das nicht, dass die Finanzierung auf jeden Fall geil wird, sondern auch dann muss ich immer mich hinterfragen, passt das zu mir und kann ich trotzdem ruhig schlafen? Deswegen ist meine Empfehlung, achtet gar nicht auf Benchmarks. 2, 2.5 ist etwas, was die Banken mitmachen, aber achtet auf euer Bauchgefühl und darauf, dass ihr finanzielles Know-how aufbaut.
Vielleicht können wir so ein bisschen noch in die Spezifika einsteigen. Du hattest ja vorhin Kalkulation, hatten wir angesprochen. Mhm. Und ein Teil der Kalkulation ist ja eben auch mein Zins und meine Tilgung. Willst du da vielleicht nochmal ein kleines bisschen drauf eingehen für die Zuhörer, auch vielleicht zum Verständnis, wie kommt überhaupt der Zins zustande und was hat es mit der Tilgung auf sich und wie stehen die im Zusammenhang oder inwiefern sind die auch relevant für meine Kalkulation?
Ja, gerne. Also der Zins, der kommt im Grunde aus drei verschiedenen Faktoren, wird er zusammenberechnet. Also, oder beziehungsweise die Rate allgemein, die ich monatlich tragen muss. Das ist zum einen natürlich die Kreditsumme, die ich aufnehme. Also je mehr Kredit ich aufnehme, desto höher ist meine Rate. Zum anderen haben wir aber auch das große Thema Bonität, was damit einfließt. Also Bonität ist ein anderes Wort für Kreditwürdigkeit. Also wie wahrscheinlich sieht die Bank es an, dass ich den Kredit ordnungsgemäß zurückzahle in der vorgegebenen Zeit? Und je wahrscheinlicher die Bank das ansieht, desto höher ist meine Bonität. Und je höher meine Bonität ist, desto geringer ist der Zins, den ich für die Bank bezahlen muss. Das heißt, wenn ich eine geringe monatliche Rate an die Bank zahlen möchte, dann ist es nicht nur wichtig, darauf zu achten, dass der Kredit nicht so hoch ist, sondern es ist auch darauf wichtig zu achten, dass ich meine Bonität verbessere. Und wie kann ich die Bonität für die Bank verbessern? Da gibt es auch wiederum zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist so das, was man immer hört, also ja, das Thema wirtschaftliche Kreditwürdigkeit, Zahlen, Daten, Fakten. Das Gehalt muss stimmen, ich muss Eigenkapital haben, die Schufa muss gut sein. Das Problem, also das ist auch so, aber das Problem ist natürlich, dass das Punkte sind, die kannst du nicht mal eben wieder, also kurzfristig verbessern. Also wenn ich jetzt merke, mein Gehalt ist vielleicht nicht krass gut, dann kann ich das nicht von einem Tag auf den anderen, wenn ich morgen das Gespräch habe in der Bank, optimieren. Und deswegen ist, denke ich, der zweite Part von der Kreditwürdigkeit, von der Bonität sehr relevant und das ist die persönliche Kreditwürdigkeit. Und das sind eben nicht die harten Zahlen, Daten, Fakten, sondern viele weiche Faktoren wie Handschlagqualität, wie zuverlässig trete ich auf, hat mein Bankberater oder mein Baufi-Vermittler, aber Baufi Deutschland, das Gefühl, dass ich, wenn ich etwas sage, dass ich mich daran halte, dass ich pünktlich zu Terminen erscheine, dass man sich auf mich verlassen kann. Das sind alles so weiche Faktoren, die oft unberücksichtigt werden, aber die tatsächlich enormen Einfluss auf die persönliche Bonität und damit auch auf den Zins haben bei der Bank. Und das Schöne ist, dass man diese ganzen weichen Faktoren kurzfristig verbessern kann. Also wenn ich einfach sage, ich bin um 11 Uhr an dem und dem Tag da, dann bin ich nicht um 5 nach oder um 10 nach da, sondern um Punkt 11 Uhr. Und das ist ein wichtiger Faktor, den man nicht berücksichtigen sollte, um einfach da seinen Zins niedrig zu halten, indem man seine persönliche Bonität verbessert. Das ist so dieser zweite Kriterium, was ich meinte. Also zum einen, die Rate muss gering sein durch den Kredit, den man aufnimmt, durch die Bonität kann ich das Ganze verbessern und natürlich auch irgendwo ist das Objekt, was ich finanzieren möchte, total wichtig für die Bank, auch für den Zins. Also wie bewertet die Bank die Sicherheit? Also das Objekt wird oft als Sicherheit für die Finanzierung hinterlegt und je höher die Bank die Wertigkeit der Immobilie, je höher die Bank die Sicherheit ansieht, desto günstiger werden da auch wiederum meine Zinsen und meine Konditionen und damit auch geringer meine Rate. Und da muss man sich natürlich überlegen auch wieder, wie bewertet die Bank eigentlich meine Immobilie als Sicherheit? Und da sind natürlich viele Kalkulationen im Hintergrund nötig, aber um das vielleicht mal so ein bisschen auch in die Praxis zu übertragen, also das sind auch Punkte, worauf ihr als Investoren achten solltet, weil darauf auch eure potenziellen Mieter achten. Wie ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel? Also bin ich schnell an Autobahnen angebunden? Habe ich vielleicht eine S-Bahn-Station oder eine U-Bahn-Station vor der Tür? Wie nah sind vielleicht auch Flughäfen? Flughäfen ist so ein Thema, was auch den wichtigen Punkt angeht. Jobs, Jobs, Jobs. Je mehr Jobs vor Ort sind, desto attraktiver wird halt auch irgendwo ein Standort und damit halt auch meine Immobilie in Augen der Bank. Dann muss man natürlich wieder berücksichtigen, okay, wenn ich jetzt vielleicht einen Flughafen in der Nähe habe, Negativkriterium sind Themen wie Fluglärm, der sich wiederum negativ auf den Wert der Immobilie auswirken, damit auch auf die Sicherheit der Bank. Nähe zu Kindergärten, Kitas, Schulen, irgendwo kulturelle Aspekte wie Galerien, Parks, Restaurants, was ist da so in der Nähe? Wie sieht vielleicht auch die Kaufkraft vor Ort aus? Was sind so Themen wie Kriminalität vielleicht auch vor Ort? Also da gucke ich zum Beispiel mal, wenn ich mir eine Immobilie angucke, gebe ich einfach die Straße bei Google ein, gehe dann auf Google News und gucke, was werden mir da für Artikel angezeigt? Sind das jetzt vielleicht irgendwelche Artikel von wegen Ehrung von einem tollen, Galeristen, der hier vor Ort ausgestellt hat, oder sind das halt irgendwelche Meldungen von Doppelmord von vor 2 Wochen, weil das halt schon tatsächlich ja Kriterien sind, die da Einfluss drauf nehmen. Oder halt auch, wie ist so die Umgebung, was Umweltfaktoren angeht. Also ich wohne ja hier in Wuppertal und die Wupper hat oft das Problem, dass es regelmäßig Hochwasser gibt. Und je höher du halt in Wuppertal liegst, desto geringer sind halt diese Risiken, dass durch Hochwasser die Wohnung oder das Gebäude zerstört wird. Also wir haben zum Beispiel hier auch in Wuppertal ein Kino, was damals leider vom Hochwasser betroffen wurde, komplett kaputt war. Das wurde dann über, ich glaube, 1,5 Jahre, 2 Jahre komplett renoviert. Die haben da richtig viel Arbeit und Zeit und Geld rein investiert und dann hatten die gerade wieder öffnet. Dann kam das nächste Hochwasser und das Kino war schon wieder überflutet und jetzt ist es seitdem bis heute nach wie vor zu. Und solche Punkte berücksichtigt natürlich auch die Bank. Und das sind K.O.-Kriterien irgendwo, beziehungsweise Punkte, die dazu führen, dass die Sicherheit einfach sehr, sehr niedrig angesetzt wird. Und wenn ihr darauf achtet, wie ist vielleicht so die Arbeitslosenquote in dem Standort, wo ich investiere? Wie ist das Thema Geruchsbelästigung? Hat vielleicht eine Kläranlage oder solche Dinge vor Ort? Das ist nicht nur für euch wichtig als Investor, das ist nicht für die Mieter wichtig, sondern auch für die Bank, um halt die Sicherheit eurer Immobilie zu bewerten. Und das ist so abschließend das Fazit nochmal, so dieser dritte Faktor, der für den Zins wichtig ist und auch für die monatliche Rate. Also einmal die Höhe des Kredits, eure eigene Bonität und halt die Sicherheit, wie die Bank das Ganze ansieht.
Okay, das heißt, ich habe da auch selber Einfluss drauf, wie hoch der ausfällt bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich auch zu einem gewissen Punkt ist es einfach marktgetrieben. Das nächste, worauf ich noch hinaus wollte oder was ich dich konkret fragen wollte, ist, ob du Tipps hast, wo du sagst, hey, bei einer Finanzierung achtet vielleicht nicht nur auf den Zins alleine, denn ich höre von vielen, ja, der Zins ist aber da ein Basispunkt höher als woanders. Ist es für dich so, dass du sagst, hey, guckt nach dem Zins, der geringste Zins passt, oder was sind da für dich andere Aspekte, wo du sagst, hey, achtet da drauf?
Achtet auf schnelle Zusagen. Also ich brauche einen Gesprächspartner, wo ich weiß, der legt sich für mich ins Zeug. Also wenn man zum Beispiel zu uns zu Baufi Deutschland kommt, dann ist meine Empfehlung immer auch den Fokus neben dem Zins darauf zu legen, zu sehen, diese Person, mit der ich gerade im Gespräch bin, die hängt sich wirklich rein. Und wenn ich sage, das ist dringend, dann kriege ich halt auch schnellstmöglich irgendwo ein Finanzierungszertifikat ausgehändigt. Also heute Morgen allein habe ich schon für unsere Baufi-Berater 4 Finanzierungszertifikate generiert, weil einfach die Kunden sagen, ich habe jetzt kurzfristig Besichtigung, das muss raus. Und der Zins ist zweitrangig. Klar ist der Zins gut und wichtig, wenn der günstiger ist als ein anderer. Aber wenn du halt so langsam bist, dass du den Zuschlag nicht bekommst, dann nützt dir halt auch der beste Zins nichts. Das heißt, ich würde darauf achten, dass ich einen zuverlässigen Ansprechpartner habe, der sich für mich reinhängt, der für mich das Beste rausholt und der vor allen Dingen schnell ist. Klar, der Zins ist nicht zu oder nicht zu vernachlässigen, aber es gibt natürlich auch andere Punkte wie Sondertilgungsoptionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich weiß, in den nächsten Jahren wird für mich ein großer Geldbetrag vielleicht im privaten Umfeld frei werden und ich möchte damit einfach meinen Kredit reduzieren, dann sind das auch Punkte, die ich bereits zu Beginn irgendwo einkalkulieren muss und das Gespräch aufnehmen sollte. Also Sondertilgungsoptionen, aber auch das Thema Zinsbindung, also wie lange möchte ich mir echt den Zins sichern? Was bringt mir, sage ich mal, ein Bombenzins, der vielleicht, oder gehen wir jetzt mal vielleicht 2-3 Jahre zurück, Niedrigzinsumfeld, Bombenzins, 0,2%, was es tatsächlich auch gab, aber vielleicht variabel. Dann habe ich zwar einen super Zins gehabt, aber der steht mir heute vielleicht bei 3,5-4% und damit ist meine Finanzierung vielleicht komplett am Arsch und die Immobilie rechnet sich nicht mehr. Und dann habe ich zwar auf den Zinswert gelegt, aber habe die Zinsbindung komplett unberücksichtigt gelassen und auf einmal innerhalb von wenigen Monaten durch die Zinsentwicklung haut mir das oder wird das alles mir um die Ohren gehauen. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel von vielen Punkten. Welche da genau für einen wichtig sind, das erfährt man auch oft in einem persönlichen Gespräch. Aber für mich ist auf jeden Fall Fakt Nummer 1. Das war für mich persönlich auch immer früher so, das Thema Schnelligkeit. Dann ja, wie sagt man so schön, die Kleinen werden nicht von den Großen gefressen, sondern die Langsamen von den Schnellen. Das ist halt gerade bei attraktiven Immobilien, wo die Nachfrage hoch ist, nicht anders.
Okay, vielleicht noch eine letzte ganz offene Frage, vielleicht auch weg von Zins und Kalkulationen, sondern grundsätzlich Immobilien oder Investments betrachtet, vielleicht sogar Investments allgemein. Hast du ein oder zwei Tipps, wo du sagst, hey, das würdest du gerne den Zuhörern, und die Zuhörer sind hier viele junge Leute, die vielleicht noch gar keine Immobilie haben, die vielleicht noch nicht genug Eigenkapital haben, um die erste Immobilie zu kaufen, aber sich mit dem Thema Investment und Immobilie auseinandersetzen. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, hey, das würde ich euch wieder auf den Weg geben, das habe ich vielleicht damals nicht so gemacht, aber würde es so machen. Genau, würde ich mich freuen, wenn du das noch mit uns teilst.
Gerne. Also ich denke, ein Tipp ist auf jeden Fall, es simpel zu halten und nicht zu verkopft an das ganze Thema ranzugehen. Und es ist wichtiger, einfach mal loszulegen, den ersten Schritt zu gehen, als sich perfekt vorzubereiten, aber nie halt wirklich mal Gas zu geben. Und ich bin neben vermieteten Immobilien auch an der Börse natürlich investiert, aber habe da keine Einzelaktien, habe auch keine verschiedenen Fonds, und ich bespare nur einen einzigen ETF, sonst habe ich nichts in Depot. Keine Anlageempfehlung, also den ETF, den ich habe, das ist der Vanguard FTSE All World ETF, der ja auch sehr breit gestreut ist, weil ich einfach da weiß, ich muss mich da nicht groß kümmern, ich muss da keine Bilanzen verfolgen, ich muss da nichts analysieren. Unabhängig jetzt davon, ob man davon ausgeht, dass man überhaupt langfristig als Privatperson den Markt schlagen kann, das Thema möchte ich jetzt gar nicht offen machen, aber für mich ist es einfach nur wichtig, dass das eigene Investment zu mir passt, dass es für mich jetzt keine Arbeit macht und dass es simpel ist. Und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden mit dem ETF. Auf der anderen Seite macht mir das Thema Immobilien auch Spaß, weshalb ich mich da gerne einfach sehr tief reinknie. Aber meine Empfehlung ist einfach, versucht erstmal irgendwo, auch vielleicht beim Thema Geldanlage, unabhängig von Immobilien, ins Machen zu kommen. Versucht nicht den perfekten theoretischen Plan aufzustellen, irgendwelche Steuern zu berücksichtigen und noch die nächste Immobilienkalkulationscheckliste, die ja teilweise im Internet sehr, 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 sehr umfangreich sind, auszufüllen, weil gerade so als Beginner, wenn man noch keine Erfahrung hat, das ist so eine überwältigende Informationsflut, die da auf einen reinpasselt, die kann auch dazu führen, also klar sind solche Checklisten und Excel-Tools richtig cool, weil man damit viel ausrechnen kann, aber auch gerade für Starter kann das stark verunsichernd sein und kann dazu führen, dass man denkt, boah, das muss ich alles beachten, da bin ich noch gar nicht bereit für. Ich muss das und das und das noch berücksichtigen, mit dem und dem und dem sprechen, und so kommt man einfach nie ins Handeln. Deswegen ist meine Empfehlung, startet erstmal simpel, fangt erstmal an und dann lernt mit der Zeit dazu und geht immer den nächsten Schritt, er versucht nicht direkt von null auf irgendwo die fünfte Leiter aufzusteigen, sondern erstmal Stufe für Stufe zu erklimmen.
Und wer den Weg mit dir, ich nehme das jetzt als Überleitung, weil es so ein guter Tipp war, wer den Weg mit dir und euch erklimmen will, wo kann man denn dranbleiben, um dir zu folgen, deinem Weg, vielleicht auch den ein oder anderen Tipp von dir noch zu ergattern, beziehungsweise auch natürlich Thema Baufinanzierung, wenn man da tiefer einsteigen will oder auch dann eine machen will, kann man ja auch mit euch in Kontakt treten, wo am allerbesten.
Genau, also gerne auf Instagram, Ricardo Tunissen oder Bau für Deutschland. Da geben wir Blick hinter die Kulissen und teilen auch unsere private Reise als Immobilieninvestoren, gehen da auf Besichtigung zusammen und nehmen euch einfach auch da mit, können da ja so ein bisschen Q&A auch über die Story machen. Ich zeige euch, hatte ich auch gestern gemacht, Mehrfamilienhausbesichtigung, gebe euch da so ein paar Fakten, dann könnt ihr einfach mal eure Fragen stellen, dann tauschen wir uns darüber aus. Das ist Punkt Nummer eins. Und das andere ist unsere Internetseite www.baufi-deutschland.de. Dort gehen jetzt kurzfristig auch wirklich super viele richtig starke Ratgeber online zum Thema Finanzierung, zum Thema Kalkulation, zum Thema Mietvertrag, Immobilien allgemein. Also da könnt ihr euch richtig gut im Content reinlesen. Und das sind meine Empfehlungen.
Cool. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, für deine ganzen Tipps und die Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Ich würde mich sehr freuen, dich irgendwann in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen und nochmal ein anderes Thema tiefer einzusteigen oder zu schauen, wo deine Reise auch weiterging. Aber bis dahin würde ich sagen, alles Gute dir und vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank dir auch. Hat mir echt Spaß gemacht.